Unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Schön, euch zu sehen. Schön, wieder hier zu sein, das zu solch einem Anlass. Schöne Musik zu hören, eure Äuglein zu sehen, dass ihr viel Zeit mitgebracht habt. Mal gucken. Wir wollen auf Gottes Wort hören. Wir haben gebetet, dass Gott uns dadurch segnet. Und wollen wir sehen und beobachten, wie das tatsächlich geschieht. Was für einen wunderschönen Vers habt ihr euch ausgesucht? Oder wer auch immer das gewesen sein mag. Letzten natürlich der Heilige Geist, klar. Irgendjemand hat den Vers ausgesucht. Nach Luther-Übersetzung, einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und in dieser alten Übersetzung, ich finde, dieser Vers, der hat Rhythmus, der hat Style, der hat Ästhetik, das klingt wie eine Symphonie oder wie ein Rockhymnus. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, hört ihr das? Der gelegt ist, welcher ist? Jesus Christus. Also ich finde, das hat so viel Beat, Sound mit verzerrten Gitarren oder Pauken und Symphonikern. War ein wunderschöner Text und was für ein wunderschöner Inhalt. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Und darum soll es in unserem kurzen Nachdenken über diesen Vers gehen, um den Grund, um die Base, um das Fundament der christlichen Gemeinde und um Jesus, eben den Christus des lebendigen Gottes. Und ihr dürft euch schon mal innerlich wappnen, ich werde euch im Lauf der Predigt auch als Fundamentalisten bezeichnen. Nur damit ihr schon mal Bescheid wisst. Ne? Ich werde euch dann auch paulinische Fundamentalisten nennen. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Unterschied, eine ganz wichtige Ergänzung. Aber macht euch schon mal bereit. Beim Lesen der Heiligen Schrift ist es immer geboten, sich zu überlegen, wer sagt was, wann, zu wem, warum. Wer sagt was, zu wem, wann, warum. Deswegen schauen wir uns das kurz an. Paulus schreibt diesen Vers etwa im Jahr 55 an eine Gemeinde in Korinth, die er circa 5 Jahre vorher selber gegründet hat. Korinth ist Hafenstadt, Metropole, damals circa 700.000 Einwohner, gewaltig. Die christliche Gemeinde ist klein, die ist mickrig, unscheinbar, hat viele Schwierigkeiten. Und in dem ersten uns erhaltenen Brief an diese Gemeinde muss sich Paulus zu vielen Fragen äußern, die wirklich schwierig und anstrengend sind. Gemeindeleben ist anstrengend. Ständig muss man diskutieren, über Sachen reden und gibt's neue Probleme, von denen man gar nicht wusste, dass es die gibt. Und hier muss man sich jetzt fragen, das merkt man an dem Brief des Paulus, Nachfolge und menschliche Weisheit. Wie geht man denn damit um? Dann gibt es Dinge wie Unzucht, Inzest in der Gemeinde in Korinth. Und die Leute fragen Paulus, sag mal, was sollen wir denn machen? Und Paulus gibt Antwort. Es gibt Streitigkeiten unter Christen, die ziehen sich gegenseitig vor den heidnischen Gerichtshof. Wie soll man sich dazu äußern? Fleisch essen, obwohl das Fleisch Götzen geweiht wurde. Es gibt Unordnung in der Gemeinde, Chaos beim Abendmahl. Manche sind hungrig, manche betrunken beim Abendmahl. Wie soll man denn damit umgehen? Habt ihr die Probleme auch? Also manchmal kann man doch dankbar sein, dass wir nicht korinthische Verhältnisse haben. Wie soll man mit Ehelosigkeit umgehen oder mit Ehescheidung? Da gibt's Leute, die glauben an Jesus, aber nicht an die Auferstehung der Toten. Was soll man denn machen? Und hier an unserer Stelle, der Stelle, der der Predigtext entnommen ist, dort finden wir folgende Situation. Es gibt in der Gemeinde Klicken. Gruppen, Grüppchen, die streiten sich drum, wer von den Gemeindeleitern oder den Gründern denn der Tollste ist, der am besten lehren kann, wer der Krasseste ist. Da gibt's dann Bruder Trünch und Bruder Trissen zum Beispiel und man überlegt sich, er hat mal irgendwelche Namen ausgedacht eben, ja? Bruder Trünch und Trissen, man überlegt sich, ah, wer ist denn krasser von den beiden? Oder nee, der Bruder vor 30 Jahren oder ähnliches. Paulus sagt, und wir können jetzt mal das erste Bild sehen vielleicht. Paulus sagt, das ist alles Kinderkram. In den ersten beiden Kapiteln sagt er, das ist Schnullerchristentum. Das ist kindisches Zeug. Denn wenn der eine sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere aber ich zu Apollos, ist das nicht nach Menschenweise geredet? Wer ist nun Apollos? Wer ist Paulus? Diener sind sie. Diener, fertig, durch die ihr gläubig geworden seid. Und das, wie es der Herr einem jeden gegeben hat. Es sind Diener. Paulus hat die Gemeinde gepflanzt, in der Tat, das stimmt ja. Er hat sie gepflanzt, Apollos hat sie mit biblischer Lehre gegossen. Aber Gott hat das getan, was niemand von den beiden in der Hand hat, nämlich geistliches Wachstum gegeben. Die Menschen, die in der Gemeinde mitarbeiten, tun wichtige Dinge. Aber Gott tut das, was kein Mensch tun kann, nämlich Leben geben. Leben durch den Heiligen Geist. Paulus hat die Gemeinde gepflanzt, Apollos hat sie begossen. Gott gibt Leben durch den Heiligen Geist. Personenkult ist Schnullerchristentum. Und diesen Gedanken der Bedeutung der Gemeinde malt Paulus jetzt aus, indem er ein Bild wechselt. Hat er vorher gesprochen von einem Ackerfeld, nimmt er jetzt ein anderes Bild, eine Metapher und sagt, jetzt reden wir von der Gemeinde mal als einem Bauwerk, einem architektonischen Gebilde. Dort sehen wir die nächste Folie, bitte. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, das heißt unter Gott. Ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Ich, nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe den Grund gelegt als ein weiser Baumeister. Ein anderer baut darauf. Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Und jetzt unser Predigtvers. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Ihr seid Gottes Bau. Ihr seid ein Gebäude. Auferbaut. Ein Bauwerk, ein Tempel. Und da beginnen die Bilder jetzt sich zu überschlagen quasi. Man könnte jetzt über den Tempel nachdenken. Ein Tempel des Heiligen Geistes, erbaut aus lebendigen Steinen. Ihr seid wie ein Bauwerk, wie ein Haus. Paulus spricht hier sehr gnadenbewusst. Er ist nicht selbstbewusst. Er spricht gnadenbewusst und gleichzeitig demütig. Er sagt, und das ist ja historische Wahrheit, ich habe das Fundament für diese Gemeinde gelegt, ich habe die Gemeinde gegründet, nämlich nach der Gnade Gottes. Das ist Gnadenbewusstsein. Demut bedeutet nicht zu sagen, ja Bruder X, Paulus zum Beispiel, oder Schwester Y, die sind ja vollkommen unwichtig für die Gemeinde. Das ist ja nicht wahr. Das, was du hier tust für die Gemeinde, du, oder du, auch du, das ist wichtig. Demut heißt nicht, ich bin ja nicht wichtig. Doch, du bist wichtig. Alle habt ihr hiermit gebaut an dieser schönen Gestalt dieser Gemeinde. Und damit meine ich nicht die Steine dieses wirklich beeindruckenden Gebäudes, sondern ihr habt mitgebaut am geistlichen Leib nach der Gnade Gottes. Gott hat es ermöglicht und geschenkt, aber ihr musstet euch bereit finden, mit anzufassen und müsst das immer wieder tun. Paulus hat ja nicht gesagt, ach die Gnade Gottes, die wird jetzt bestimmt auf staubigen Straßen des Römischen Reiches nach Korinth laufen, auf klapprigen Schiffen fahren und dort eine Gemeinde gründen. Er musste es tun. Und auch die Gnade Gottes wird nach dem Gottesdienst nicht die Tassen spülen. Ja, es wird aber Zeit, dass die Gnade Gottes mal die Tassen spült. Nein, ihr werdet die Tassen spülen. Und ihr werdet dienen und geben und tragen und ertragen einander in Liebe nach der Gnade Gottes. Gott nimmt euch in den Dienst. Und Paulus ist jetzt so gnadendemütig, dass er sagt, als ein weiser Architekt, steht da im Grundtext, als ein weiser Architekt habe ich den Grund gelegt. Ein Architekt ist der Archi, der Technon. Technon kennt ihr, das sind die Techniker, die Bauhandwerker. Und Archi, Arch ist immer das Oberste, der Alte. Als ein weiser Baumeister, als ein Architekt hat er das Fundament gelegt. Ein jeder sehe zu, wie er darauf baut. Apollos hat die Gemeinde erbaut und Paulus ist nicht eifersüchtig, überhaupt nicht. Er sagt, das ist toll, dass der drauf gebaut hat. Ein jeder sehe zu, wie er das macht. Jeder kann, nach der Gnade Gottes die Gemeinde erbauen, solange eins klar ist: Das Fundament der christlichen Gemeinde ist und bleibt Jesus Christus, der Gekreuzigte und Auferstandene. Jesus Christus ist der lebendige Eckstein der Gemeinde. Das gilt. Und ohne diesen Eckstein keine Gemeinde Jesu. Ohne diesen Eckstein gibt es nette, vielleicht sogar bewundernswerte religiöse Gemeinschaften, denen man Respekt zollen kann für ihr Engagement. Keine Frage. Gemeinde Jesu ist es aber dann nicht. Das Fundament der Gemeinde ist und bleibt Jesus. Jesus als Person. Aber nicht als eine beliebige Person, so wie eine Wachsmasse, die man sich je nach zeitgenössischen Bedürfnissen zurechtknetet, so ein Wachs-Jesus, sondern, und da hat Rudi schon darauf hingewiesen, dieser Jesus ist ganz genau beschrieben. Paulus sagt, er will, obwohl viele Leute von ihm anderes verlangen, rhetorische Brillanz und ähnliches, er will nichts anderes wissen als Jesus Christus, den Gekreuzigten. Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, ihn, den Gekreuzigten. Das wagt Paulus. In einer heidnisch-griechischen Welt und auch in einer Welt mit vielen jüdischen Mitbürgern, er wagt es in dieser Zeit, eine scheinbar unpassende, verstörende Botschaft zu bringen. Er beeindruckt nicht mit brillanter Rhetorik, nicht mit intellektuellen Kunststückchen, nicht mit Zeichen und Wundern. Er erklärt ganz, ganz einfach, und ich bemühe mich, das einmal zu formulieren, wobei wir da gleich diskutieren könnten. Ich probiere es mal ganz einfach. Was heißt eigentlich Jesus als der Gekreuzigte? Das bedeutet, Gott liebt alle Menschen. Der Mensch hat sich grundsätzlich von diesem Gott losgesagt. Und die Menschheit und jeder Mensch für sich trägt die Folgen dieser Trennung, nämlich ewige Einsamkeit und Tod. In Jesus Christus erträgt Gott selber trägt in Jesus Christus die Folgen dieser Trennung und geht daran zugrunde. Wer sich Jesus Christus anvertraut, der ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Amen, Halleluja. Das ist die Botschaft vom Kreuz. Ganz einfach und doch so verstörend. Jesus Christus starb für dich. Amen und Halleluja. Das gilt. Und wer sich auf diesem Fundament niederlassen möchte, der ist eingeladen, das zu tun. Heute, nach jedem Gottesdienst, in jeder Minute dieses Gemeindelebens. Vertraue Jesus, dem Christus, dann kommst du innerlich nach Hause. Das ist Evangelium. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist. Christus. Christus, das Fundament der Gemeinde Unna Königsborn. Und dieses Fundament ist tragfähig, es ist fest. Wir müssen es auch nicht herstellen. Wir müssen auch nicht dran rumfummeln und mal gucken, ob es noch hart ist oder so. Es ist in Jesus Christus von Gott für uns autoritativ gelegt. Das heißt auch, unsere Gemeinschaft, die wir hier haben, besteht nicht darin, dass wir uns alle nett finden. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der den anderen nur so halb nett findet. Das ist auch nicht unser gemeinsamer Musikgeschmack. Das ist, und jetzt wird's richtig hart, noch nicht mal jede theologische Überzeugung. Da kommt man schnell in Bereiche, wo man denkt, das wirst du doch wohl nicht wirklich. Doch. Sondern, politische Einstellung auch nicht. Nicht gemeinsame Kultur. Feiere mal mit indischen oder arabischen Christen Gottesdienst. Da weißt du nicht, wo der Kopf steht. Das kann man doch nicht machen. Doch, kann man. Solange das Fundament in Jesus Christus besteht. Gemeinschaft in Jesus ist möglich, auch wenn einzelne Gemeinden direkt nach dem Fundament begonnen haben, in einer Art und Weise zu bauen, wo wir denken, huch, das ist aber ungewöhnlich. Wo du gemeinsam mit einem Menschen für den Tod Jesu am Kreuz danken kannst, und ihn für die Auferstehung preisen kannst, Da ist genug Fundament für geistliche Gemeinschaft. Das heißt nicht, dass du mit den Personen jetzt sofort eine Gemeinde gründen musst. Das heißt auch nicht, dass man mit denen direkt vielleicht auf Dauer in einer Gemeinde gut und effektiv zurechtkäme. Da müsste man sagen, weißt du was, du bist ein lieber Bruder in Jesus Christus und wir haben das gemeinsame Fundament. Aber uns trennen so viele andere Sachen. Ich glaube, wir werden so viel Stress miteinander haben. Mach mal deinen eigenen Kram, ich auch, und dann helfen wir uns, wo es geht. Das ist Oikumene. Das ist dann eine Hausgemeinschaft. Ich habe schon mit Menschen herzliche Gemeinschaft in Jesus gehabt. Ich konnte mit ihnen beten und Menschen dienen. Aber eine Gemeinde gemeinsam hätten wir nicht miteinander bauen können. Alte Fachwerkhäuser, die kränken mit ihrem Giebel nach vorne in die Gasse. Wenn ihr euch alte Städte vorstellt, die kränken nach vorne, so heißt das. Die sind nicht beleidigt, die neigen nach vorne. Und das hat man gemacht, weil das Fundament so teuer war und man Steuern zahlen musste für die Grundfläche. Und deswegen hat man die möglichst weit nach vorne kränken lassen, bis zu dem Punkt, wo das Gebäude einstürzt. Das bedeutet, auch wir haben Freiheit in Christus, Dinge zu tun, wie wir es für gut halten, solange wir das Fundament berücksichtigen. Immer in Achtung vor dem Fundament. Und ganz schnell sind wir dabei, ihr jetzt vielleicht auch, dass wir denken, ja, aber die Gemeinde, das ist aber ein bisschen hart. Also das, wir denken ganz schnell an andere Leute dabei. Die Gemeinde macht einen Grillkurs für Männer. Und das will eine Baptistengemeinde sein, ist ja unerhört. Finde ich nebenbei eine tolle Idee. Ja, so, gerade für Männer. Ne? Wie verbrenne ich Wurst oder sowas? Ne? Da sind wir ganz schnell dabei. Andere Leute, oh, die laden den und den als Redner ein, das geht ja gar nicht. Bei aller geistlich gebotenen Beurteilung anderer geistlicher Einstellung wollen wir uns hüten vor Verurteilung. Wir sind berufen zu beurteilen, das ist unsere Verantwortung. Aber der Schritt zur Verurteilung steht uns nicht zu. Vorsicht beim Richten anderer Gemeinden und Christen. Wer bist du, sagt Paulus, wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Er steht oder fällt seinem Herrn. Im Anschluss an unseren Predigtext kommt noch eine ernste Stelle und ich will euch die doch noch kurz zumuten. Paulus sagt jetzt, dass das Feuer am Ende der Zeiten, im jüngsten Gericht, in dem Moment der ultimativen Transparenz, dass das Feuer zeigen wird, wie sinnvoll man gebaut hat. Vorsicht, das Feuer ist nur ein Bild. In Malachi 3 taucht auch das Bild der Waschlauge auf, aber das knallt nicht so. Feuer, das ist keine Strafe. Das ist auch nicht das katholische Fegefeuer, was hier gemeint ist, sondern es ist ein Bild dafür, am Ende der Zeiten wird deutlich werden von Gott her, wie sinnvoll das war, was man gebaut hat, was man getan hat, wie man gedient hat. Es geht nicht darum, ob jemand in den Himmel kommt. Wer auf dem Fundament Jesus Christus steht, kommt in den Himmel. Punkt. Aber es könnte ja sein, dass sich am Ende der Zeiten herausstellt, dass vieles von dem, was ich gemacht habe in meinem Dienst, totaler Blödsinn war. Oberflächlicher Irrsinn. Nett, unterhaltsam, aber Quatsch. Bei dir vielleicht auch. Und bei anderen von uns kann es sein, dass am Ende der Zeiten deutlich wird, ach, guck mal, was für eine große Bedeutung hatte das und ich habe es nie wahrgenommen. Wir erfahren in der Bibel, dass Christen ein Lohn in Aussicht gestellt wird. Aber niemals, und ich glaube aus gutem Grund, erfahren wir, wie dieser Lohn aussieht. Snickers in Ewigkeit oder was auch immer. Nie erfahren wir, wie das konkret aussieht. Ich glaube, das ist gut. Denn die Versuchung wäre so groß, etwas für den Lohn zu tun und nicht aus Liebe. Und dennoch, es steht ein Lohn in Aussicht für die Dinge, die sinnvoll gebaut sind auf dem Fundament. Und meine persönliche, also ich freue mich über einen Gedanken, der schönste Lohn, den ich mir vorstellen kann, ist, mit ansehen zu dürfen, wie die Dinge, die du getan hast, wie die Worte der Liebe, die du gesagt hast, wie das Menschen aufgerichtet hat. Stell dir mal vor, du bist am Ende der Zeit und siehst, wie Dinge, von denen du nie wusstest, dass die wichtig sind, für andere Christen eine Quelle des Trostes war, der Ermutigung, wie ein Blick von dir, wie ein Schweigen an der richtigen Stelle, wie ein stummer Dienst an der richtigen Stelle andere Menschen tief beeindruckt, geprägt, getröstet hat. Stell dir vor, wie schön das ist. Theologen nennen das die eschatologische Freude. Und ich kann mir eigentlich nichts Schöneres vorstellen. Niemand kann wirklich schätzen, was du hier, und ich meine jetzt jeden persönlich, was du hier in den letzten Jahren und Jahrzehnten getan hast, ob es still war oder laut, verborgen oder öffentlich, niemand kann wirklich einschätzen, was du geleistet hast für die geistliche Gestalt dieser Gemeinde. Und dennoch, deine Taten sind im Himmel bekannt, denn du baust auf dem Grund Jesus Christus. Einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. In diesem Sinne wünsche ich euch als Gemeinde und mir natürlich genauso, dass das über unserem Leben steht, über dem Leben als Gemeinde und als Einzelne, dass unser Grund, unser Fundament gelegt ist in dem, was Jesus für uns getan hat. In diesem Sinne möchte ich euch von Herzen saftig beschimpfen als paulinische Fundamentalisten, ihr. Fundamentalismus ist ein Schimpfwort, kommt eigentlich historisch aus einer Bewegung, die gesagt hat, wir möchten mit einer Zeitschrift mal die Grundlagen unseres Glaubens durchdenken. Dann ist es ein Schimpfwort geworden für Engstirnigkeit. Paulus würde sagen, wieso? Klar, wenn das Fundament Jesus Christus ist, dann bin ich von Herzen ein Fundamentalist. Aber ich hätte gerne Gelegenheit, das weiter zu erklären, bitte. Sonst kommt man in falsche Gewässer. Paulinische Fundamentalisten, nämlich Leute, die ihr Lebensgrund in Jesus Christus gefunden haben. Darf ich kurz einmal fragen, zu Ende dieser Predigt, wollt ihr das überhaupt? Wollt ihr als Gemeinde euren Grund in Jesus Christus haben? Weiterhin? Dann sagt ja. Ja. Sagt ja nach Gottes Gnade. Ja. Willst du als Einzelner, als Einzelne tatsächlich auf diesem Grund stehen bleiben, der gelegt ist? Willst du dein Leben weiter auf Jesus Christus gründen oder damit heute anfangen? Dann sprich ja nach Gottes Gnade. Gott segne uns alle. Amen.